Freies Radio Wüste Welle, der offene Sendeplatz am Donnerstagnachmittag live. Heute zu Gast Eric Esch, Filmemacher, Dokumentarfilmer und Ex-Tübinger, jetzt in München heimisch. Hallo Eric.
Hi, grüß dich.
Back home sozusagen, heute der große Tag der Tübingen-Premiere deines Films. Deckname Pirat heißt er. Da geht auch noch um sehr intime, familiäre Dinge über deinen Vater. Wie kommt man dazu, sein Vater als Objekt des eigenen Films zu finden, zu nehmen und es dann auch durchzuziehen?
Ja, das hängt halt immer auch vom Vater ab. Ja, in diesem Fall hatte ich halt einen sehr lebenslustigen Vater. Ich wusste schon, dass er eine bewegte Biografie hat, weil ich ja Bilderalben auch schon als Kind studiert habe, mir angeschaut habe. Da habe ich ihn in Militäruniform gesehen oder als David Hasselhoff für Arme, als Rettungsschwimmer sozusagen. Ja, der Grund, warum ich jetzt diesen Film gemacht habe, hing einfach damit zusammen, dass ich eine Entdeckung gemacht habe. Zufälligerweise, ich war auf der Suche nach einem Tischtennisschläger und da bin ich auf den Eröffnungsbericht und auch den Abschlussbericht von dem Operativvorgang Pirat gestoßen. Ich wusste zwar, dass mein Vater eine Stasi-Akte hatte, das hat er auch zu Hause erzählt, aber der Umfang des Ganzen war mir nicht so ganz bewusst.
3000 Seiten.
Genau. Es sind aber sicherlich mehr gewesen, denn zum Beispiel aus dem Gebiet Thüringen, was ja eigentlich so ein Hauptspielort dann war später, ist nichts erhalten geblieben oder kaum was. Das heißt, es wurde geschreddert oder gekollert.
Und wann auch immer und von wem auch immer, weiß man nicht. Aber ob da noch viel drin war, wollen wir jetzt auch nicht diskutieren. Aber so einen Fund zu machen und auch eine Idee zu haben, ist das eine, sowas in der Familie zu entdecken. Aber dann den Weg zu einem eigenen Film, der ist ja dann doch nochmal viel steiniger und auch muss man viele Dinge vorher auch klären, bevor die erste Klappe fällt, oder?
Ja klar, anfangs war es eher so ein Bedürfnis, was für mich selber wirklich zu machen und für meinen Dad und noch ein neues Programm auszuprobieren. Ich wollte ursprünglich wirklich nur einen Kurzfilm machen, der die Akte und den Text als Grundlage hat und dann irgendwelche Textanimationen zu machen, mit der Sprache zu spielen. Ich habe dann den Fehler gemacht und habe noch ein paar Leuten davon erzählt und die meinten, ja, das ist ja Wahnsinn und je mehr normale Familiengeschichten, also normale in Anführungsstrichen Familiengeschichten, die für mich normal waren, ich erzählt habe, desto größer wurde der Wunsch von diesen Leuten, dass ich da was drüber mache und dann habe ich irgendwann meinen Hörer in die Hand genommen. Ich hasse es, Leute anzurufen, die ich nicht kenne und habe mal beim ZDF angerufen und dachte, ich erzähle es denen ganz kurz und die sagen dann wahrscheinlich einfach, ja, schick was. Und daraus wurde aber dann ein 2,5-stündiges Telefonat und dann war mir klar, okay, ich muss mich jetzt wirklich hinsetzen und dann habe ich ein Jahr lang recherchiert und geschrieben und einen kleinen Trailer gebastelt und dann, weil die Entscheidungsprozesse ja auch immer, das dauert ja immer eine Weile und dann wurde entschieden, schön demokratisch abgestimmt und dann hieß es ja, das kleine Fernsehspiel, ZDF macht es.
Wer hat da entschieden?
Ja, das sind Redakteure, ich glaube es sind 6 oder 7, ich glaube 7, damit es mehrheitsfähig ist, 7 Redakteure da vom kleinen Fernsehspiel und jeder bringt ein paar Stoffe mit rein in diese Runde und dann wird abgestimmt und diskutiert natürlich davor.
Und die haben bestimmtes Budget und Teil davon ging dann an dich?
Genau, die machen viele verschiedene Filme, Dokumentarfilm kriegt immer weniger als ein Spielfilm. Und beim kleinen Fernsehspiel ist es sicherlich auch so, dass die Budgets jetzt nicht exorbitant groß sind, aber es ist eben eine ganz tolle Plattform für junge Regisseure. Die Redaktion hat auch einen gewissen Grad an Mut, muss ich wirklich sagen. Die machen auch Sachen, die jetzt so ein bisschen außergewöhnlicher sind.
So wie deins, würdest du es dazu zählen?
Nö, würde ich jetzt nicht. Also es ist sicher eine andere Geschichte und es ist eine andere Perspektive auf Zeitgeschichte. Ich meine, dass jetzt Comic-Elemente im Dokumentarfilm drin sind, das ist jetzt ja nichts Neues. Und dass jemand, der Regisseur vor der Kamera agiert, ist seit Michael Moore oder auch schon früher ja auch nichts Neues. Es ist halt, ja, einfach eine persönliche Sichtweise drauf. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt was bahnbrechend Neues ist. Nee.
Wie viel wussten die schon im Vorfeld und haben die sich in irgendeiner Form auch eingemischt?
Das war ja auch so ein schöner Vorteil oder sowas. Die lassen einem doch freie Hand bis zu einem gewissen Stadium. Wenn dann der Rohschnitt gezeigt wird, dann kamen so Tipps von der Redakteurin und die waren eigentlich auch immer gut. Also das ist nicht bei jedem Sender so.
Was haben die? Was kamen da für Tipps?
Ja, dass man früher, ich habe mich so ein bisschen verzettelt, dadurch, dass ich so viel Material hatte. die schärfen einfach so ein bisschen noch den Blick und sagen, ja, das muss ein bisschen früher kommen, du kannst die Szene doch etwas kürzen, das muss nicht 8 Minuten lang ausgetreten werden, das Thema oder so.
Du hattest dann quasi dein Budget zur Verfügung, irgendwann mal gab es das okay und dann hast du angefangen zu drehen, Material sammeln oder wie lief das?
Ja, das Budget vom ZDF Kleines Fernsehspiel hätte nicht gereicht, weil schon relativ klar war, dass wir in die USA müssen und ich wollte schon von Anfang an Animationen drin haben, so als ja, Form von Reenactment, also sozusagen einer Inszenierung der Vergangenheit, denn das Problem war ja, alles spielte ja in der Vergangenheit und irgendwie muss ich das ja darstellen. Also, was macht man? Also man hat einen Fernsehsender an Bord und dann geht man zu den Filmförderanstalten in den verschiedenen Bundesländern, holt sich da entweder eine Abfuhr oder nochmal schön viel Geld. In dem Fall hat die Finanzierung auch über ein Jahr gedauert. Da bin ich dem Produzenten Martin Rehbock total dankbar, dass er den Papierkram und dieses ganze Unangenehme erledigt hat und auch sehr erfolgreich. Wir haben eine sehr hohe Trefferquote gehabt. Das hatte dann zur Folge, dass Filmförderung Bayern drin war, Baden-Württemberg, der MDM, also das ist Sachsen, Mitteldeutsch sozusagen, und noch Kuratorium Junger Deutscher Film. Und dann war das Geld da und dann haben wir angefangen.
Und man hat da so eine lange, bewegte Geschichte, alles in der Vergangenheit. Wie stellt man das dar? Bist du da rangegangen dann?
Ja, man muss das dann einfach in die Gegenwart rüberziehen. Und es war klar, dass mein Vater jetzt nicht mehr live, weil er ja verstorben war, vor die Kamera treten kann. Und dann war es für mich eben ganz klar von Anfang an, dass ich sozusagen ihn ersetzen muss. Was mir anfangs nicht so angenehm war, muss ich ehrlich sagen. Denn ich bin ja nicht umsonst Dokumentarfilmer geworden, der eigentlich lieber hinter der Kamera agiert. Und so mir war halt wichtig, dass ich möglichst authentisch rüberkomme. Und da musste ich mich immer in so einen authentischen Mut versetzen.
Wie klappt das?
Ach, da gibt es so verschiedene Techniken, die muss ich jetzt ja hier nicht erzählen. Aber Doch. Wichtig ist, dass man das alles nicht so ernst nimmt. Und das war mir ganz wichtig, dass dieser Film nicht jetzt so eine bleierne Schwere so vor sich hinträgt, weil man könnte ja auch so einen Film, oh Stasi, der eigene Vater, das könnte alles so dramatisch sein. So ein Typ bin ich auch nicht und deshalb, es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Nee, eigentlich gab es beim Drehen selber keine Anlaufschwierigkeiten. Erst nachher, als ich das Material dann mir angeschaut habe im Schnittraum und es gesichtet habe, da fand ich das dann erstmal furchtbar, mich zu sehen.
Sich selber die eigene Stimme hören im Radio, na, wir kennen das ja auch. Die eigene Familie dann auch zum Thema der eingehenden Recherche machen, weil du hast ja wahrscheinlich im Verlaufe der Recherche und dann auch der Dreharbeiten immer wieder neue Sachen erfahren, was du vorher noch nicht wusstest. Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du dich auch verändert im Laufe der Dreharbeiten und dieses Prozesses?
Ja, seufzt. Ich erhole mich jetzt immer noch davon eigentlich. So langsam geht's wieder. Ich lade so ein bisschen das Gepäck ab. Mir ging es zwischendurch echt nicht so gut, wenn ich das so sagen darf. Denn das waren jetzt nicht so monsterfurchtbare Sachen. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, dass mein Vater ein Doppel- oder ein Triple-Agent war und in Wirklichkeit für die Chinesen gearbeitet hatte oder so. Aber diese persönlichen Sachen so zu finden, ich nenne da mal das Tagebuch von meinem Vater, was er angefangen hat, als er so 19, 20 war, am College war, und als Sohn dann zu lesen, so von seinen kleinen amorösen Eskapaden oder Abenteuern, ja, man ist so, irgendwie ist das ein bisschen, also es ist nicht pervers, es ist vielleicht übertriebene Wort, aber da besteht so ein Reiz, lese ich jetzt weiter oder blätter ich weiter, aber ich habe dann gesagt, ich muss das jetzt einfach einmal durchlesen. Bei den Briefen, mein Vater hat ja auch unendlich viele Briefe aus den 50er Jahren und 60er Jahren aufbewahrt zu seiner damaligen Freundin, die auch die Mutter von meiner älteren Schwester ist. Das war so eine längere, ja, eigentlich war es nur eine ganz kurze Liebesbeziehung, aber der Kontakt blieb halt das ganze Leben lang bestehen. Und dieses Hin und Her der Briefe, das ist auch aufbewahrt worden. Und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's, das geht mich echt nichts an.
Hast du da beide Seiten gehabt? Also auch ja, die Briefe, die er geschrieben hatte, weil die wären ja eigentlich nicht hier in Tübingen dann aufbewahrt, oder?
Nee, also genau, beide Seiten sind es nicht, aber in der Antwort steckt ja dann immer auch eben die Antwort auf eine Frage, deshalb konnte man das ganz gut herleiten.
Das war dir dann zu viel? War das dann zu viel Einblick in dann doch das private auch von deinem Vater?
Ja, ich muss ja mal denken, wenn er jetzt noch am Leben gewesen wäre, ich glaube, der hätte mir da nicht so tiefen Einblick gewährt. Oder der hätte mir da nicht die, zum einen hätte er sich vielleicht auch gar nicht dran erinnert. Und ja, also das war so, ich glaube, und dann insgesamt einfach so, dass man halt, ja, man schneidet ja dann seine Mutter oder man schneidet sie selber oder man schneidet die alten Fotos aus diesem Familienalben, die ich vorher erwähnte. Und dann lernt man ganz viele Leute ein zweites Mal kennen, ehemalige Studenten meines Vaters zum Beispiel, der war ja Direktor von so einem Austauschprogramm. Das heißt, dass amerikanische Studenten nach Tübingen kamen, der die betreut hat und dann hat mein Vater auch dafür gesorgt, dass deutsche, westdeutsche Studenten, aber auch sogar, ich glaube, 2 oder 3 DDR-Bürger hat er sogar nach Boston geschleust, damals noch im Kalten Krieg, außergewöhnlich. Ja, also insgesamt, wenn du mich jetzt fragen würdest, so ja, würdest du es nochmal machen, dann würde ich, glaube ich, nicht so naiv an die Sache rangehen, sondern ich würde vielleicht mir noch ein bisschen mehr Bedenkzeit, weil ich bin so ein bisschen überrumpelt worden von dem Ganzen. Ich meinte so, ich habe es ein paar Leuten erzählt und dann nahm das alles so seinen Lauf.
Und dann hast du den Salat.
Genau, dann habe ich den Bandsalat, wobei auf Bändern wird ja gar nicht mehr gedreht oder so. Aber den Datensalat habe ich dann. Ich habe das immer mit so einem Puzzle auch verglichen. Ne? Man hat so unendlich viele Teile, aber man weiß nicht mal genau, was man für ein Puzzle, weil bei einem Puzzle weißt du ja immer, wie das Bild am Ende aussehen sollte. Auf der Verpackung ist das zumeist ersichtlich. Aber in dem Fall war das gar nicht so. Und ich habe den Film ja, den gab es ja schon mal in einer anderen Version. Und zwar letztes Jahr im Sommer war der schon komplett fertig, gemischt, farbkorrigiert. Und das sind die Posten, die in der Postproduktion richtig ins Geld gehen. Und das haben wir verbrannt, weil ich eines Morgens aufgewacht bin. Ich habe mir nämlich nie zugetraut, so den Film wirklich selber zu schneiden, weil ich dachte, ich bin zu nah dran. Das war aber ein Fehler im Nachhinein. Weil ich habe auch davor viel geschnitten und das ist so eigentlich so ein zweites Standbein von mir beruflich jetzt. Und das hat dann jemand anderes geschnitten und der hat das eigentlich nur auf die reine Spionagesache hingetrimmt, was für sich auch gut gewesen wäre, wenn ich nicht jetzt halt auch der Protagonist des Films gewesen wäre und das mein Vater, meine Familie gewesen wäre. Und so habe ich dann, nachdem also das ganze Geld schon verbraten war, halt irgendwie gesagt im August so zu meinem Produzenten Martin, es hat sehr weh getan, ihm dann diese schlechte Nachricht zu überbringen. Das ist nicht der Film, mit dem ich rausgehen will. Ich will was Ehrlicheres.
Und dann kam es, dann hast du noch die familiäre oder deine persönliche Ebene noch mehr mit reingebracht.
Ja, dann habe ich nicht so viel, dann habe ich eigentlich gar nicht mehr gelogen. Dann war es mir wichtig, die Wahrheit zu erzählen. Das heißt, auch die Reise ist so, wie sie im Film zu sehen ist, auch chronologisch passiert. Das war mir ganz wichtig, denn ich finde, man kann das schon spüren, also so, wenn man genau hinschaut bei Filmen, ob das jetzt ich wollte eigentlich weg von dieser Konstruktion. Ich meine, ein Film ist immer ein Konstrukt. Ja, man baut den ja immer zusammen. Aber dann sollte man doch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Und die Ausgangsfrage ist ja dramatisch. War mein Vater ein Spion? Und ich habe versucht, im Verlauf der Recherche, aber auch der Dreharbeiten, mich da so reinzusteigern. Weil ich dachte, das ist ganz wichtig. Auch so ein bisschen die Position der Gegenseite einzunehmen und zu schauen, so ja, also wenn ich jetzt so ein DDR-Stasi-Mitarbeiter gewesen wäre und da kommt dieser Bob Ash immer an, jedes Jahr dreimal, viermal und mit Studenten und spricht jeden an, NVA-Leute, FOPOs und horcht die eigentlich aus durch seine nette Art und so. Und scheinbar gab es da auch Fälle von wirklichen Agenten, sage ich mal, die auch genauso operiert haben. Und der Oberst der Akte, der leitende Oberst, mit dem habe ich mich auch getroffen, der wollte nicht vor die Kamera. Der war sehr jung, als er die Akte anlegte. Und es war für ihn so eine Möglichkeit, Karriere zu machen. Ist nicht ganz aufgegangen dann.
Wieso? Weil es irgendwann dann geschlossen, diese Akte wurde dann geschlossen, noch bevor die Mauer fiel.
Ja, die wurde geschlossen, allerdings hatte die noch so ein bisschen Löcher. Es ging noch ein bisschen weiter, denn nachdem klar war, nach 4,5 Jahren, das in der Abteilung, wo er war in der Abteilung Touristik, absurd, aber das ist eh so viel absurd. Als klar war, dass sie dem nichts nachweisen können, dem Pirat, also meinem Vater, dann haben die tatsächlich beraten, das habe ich dann erst nochmal später gefunden, als ich dann im Bundesarchiv für die Stasi-Unterlagen in Berlin noch war und den Einblick hatte wirklich in alle 2957 Seiten, die da waren, dass dann noch ein Briefwechsel auch später noch stattfand zwischen ihm und dem Klaus Eichner. Klaus Eichner war der Leiter bei der Staatssicherheit, beauftragt mit der Beobachtung und auch Durchdringung von amerikanischen Geheimdiensten. Die hatten sich nämlich überlegt, so 4,5 Jahre haben wir jetzt probiert, dem irgendwie was ans Bein zu hexen oder irgendwas zu beweisen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Hat nicht geklappt. Wie wäre es denn, wenn wir den Bob versuchen, auf unsere Seite zu ziehen? Und der Klaus Eichner, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, kann man sich kaufen, in der Edition Ost erschienen. Das ist so ein, ich glaube, ein linker Verlag, also aber so ein ultralinker Verlag, der so sehr vielen ehemaligen Stasi-Mitarbeitern auch eine Plattform bietet, da Sachen zu veröffentlichen. Ich finde es hochinteressant. Der hat ganz klar davon abgeraten. Er meinte, weil der Bob Ash war beim Militär, diese Leute kann man nicht umdrehen, das wird dann ein Doppel- oder eben so ein Triple-Agent.
Gab es irgendwann wirklich auch mal den Moment, wo du auch gedacht hast, da ist was dran? Oder welche Indizien hat es noch gegeben, außer dass er jetzt alle Leute angesprochen hat?
Ja, es gab eben Indizien aus einem ganz frühen Stasi-Archiv in den 50er, Ende der 50er Jahre. Und da war wohl bekannt, dass mein Vater fürs Militär gearbeitet hat. Aber was ich nicht verstanden habe, da standen auch gleich Verbindungen zu US-Geheimdiensten drin. Jetzt habe ich ja auch mit Leuten, die aus der Zeit berichten können, gesprochen. Und die haben alle gesagt, also sie wissen auch nicht, woher sie das jetzt genau wussten. Denn es gibt ja auch in dem Fall, in unserer Familie gibt es ja auch noch diese Tante Rita, die auch im Film vorkommt. Also die erste Frau so von meinem Vater, von meiner Halbschwester, die Mutter, wie gesagt. Und die war ja eine kleine Informantin. Das las ich aber auf dem Papier, und das ist das Entscheidende. Auf dem Papier sieht es alles immer sehr, es sieht anders aus als in der Realität. Und die hat mir aber in einem Gespräch gesagt, dass sie sich wirklich geweigert hat, denen wirkliche Informationen zu geben. Die hat einfach ein Spiel mitgespielt, weil die war 18, 19 und fand es interessant. Es war eine Möglichkeit, locker in den Westen zu kommen und so eine Art Doppelleben zu führen und zu spielen. Sie war ja auch immer sehr interessiert am Schauspiel. Und das war so eine Möglichkeit, so ein Live-Rollenspiel zu machen, vielleicht damals Ende der 50er Jahre. Aber heikel natürlich. Die hätte dafür sorgen können, dass diese ganze Operation, die am Flughafen Tempelhof lief, aufgeflogen wäre. Das ist dann erst ein paar Jahre später passiert, als mein Vater schon wieder aus dem Militär draußen war. Ich glaube, 1961 ist ein Mitarbeiter aus derselben Einheit, dieser 280. von der ASA, ist betrunken in der S-Bahn eingeschlafen und in Potsdam aufgewacht. Und da wurde er aufgegriffen. Und dann verliert sich so ein bisschen die Spur. Auf jeden Fall haben sie dann die Aktionen am Tempelhof eingestellt und kurze Zeit später sich auf dem Teufelsberg eingerichtet. Der ist ja bekannt. Da sieht man ja immer noch die Ruinen.
Da hast du jetzt Wissen preisgegeben, was wir hier nicht voraussetzen können. Was war am Tempelhof?
Was lief da? Tempelhofer Flughafen, genau, Entschuldigung. Tempelhofer Flughafen, jetzt ja stillgelegt, jetzt fliegen ja nur noch Modellflieger und so. Faschistischer Bau, muss man eigentlich sagen. Ne? Immer noch, jetzt mittlerweile, glaube ich, ein beliebtes Naherholungsgebiet in Berlin. Dort war, es war eigentlich ein ziviler Flughafen, aber es gab natürlich auch Militär dort. Und der äußerste Linke, das ist ja so ein Oval, und ganz links saßen eben ein paar Geheimdienste drin. Und die saßen auch noch später drin, wie ich dann jetzt recherchiert und rausgefunden habe, weil als wir dort gedreht haben, haben wir viel Geld bezahlt, dass der Hausmeister einen Schlüssel und dabei und so war. Echt? Ja, es kostet, ja, ich glaube, es hat über 1.000 gekostet, dass wir da. Also, ja. Da hilft dann die Förderung auch irgendwann mal nichts mehr. Das Geld geht dann trotzdem schnell weg. Und da habe ich so Spuren gefunden von so merkwürdigen Wandgemälden auch. Und da waren so, da stand auch irgendeine Division. Und ein bisschen später habe ich dann mal recherchiert. Und das waren dann Leute von der Air Force, die aber auch eher mit der NSA wohl, würde man jetzt heute sagen, so zu tun hatten. Und damals in den 50er Jahren, eben Ende der 50er Jahre, Berlin-Tempelhof, auch bekannt, die Berliner Luftbrücke, Rosinenbomber und wichtiger Flughafen in der Geschichte Berlins, aber auch Deutschlands, kann man sagen, oder der Weltgeschichte sogar, wurde eben nicht nur für die zivile Luftfahrt genutzt, sondern auch vom Geheimdienst, von der Army Security Agency, die dann später in die NSA integriert wurde.
Und da war dein Vater Teil davon.
Da war der Teil davon und das war auch so eine Neuigkeit für mich. Ne? Das hat er nicht an die große Glocke gehängt. So, auf den Fotos konnte man, in den alten Familienalben konnte man das nicht ersehen. Der war da Übersetzer, die Amerikaner nennen das Linguist, Übersetzer von Telefongesprächen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ein paar Leute sollen sich den Film ja noch vielleicht anschauen morgen Abend. Aber genau, das hat er gemacht. Lustigerweise wollte der eigentlich gar nicht Deutsch lernen. Also um überhaupt in diesen Job zu bekommen, musste man sich bewerben an der Armee-Sprachenschule, der Army Language School in Monterey, California. Wunderschöner Ort, also viele Rentner aber, war ich überrascht. Ist eher so für Golfspieler und gut Betuchte mittlerweile attraktiv. Und dort hatte er sich eigentlich für Russisch angemeldet. Da gab es einen Eignungstest und ja, er ist durchgefallen und haben sie gesagt, so ja, also, Russisch wird es nicht lang, Herr Esch, also ja, nimm mal Deutsch. Ne? Ja, und so ist es dann halt gekommen, dass er dann nach Deutschland kam, sich in die deutsche Kultur verliebt hat, auch in die deutschen Frauen verliebt hat. Ich weiß nicht, was zuerst kam, wahrscheinlich Letzteres. Und dann, nachdem er wieder zivil wurde, die Armee abgeschlossen hatte, hat er in Berlin, als er in Berlin, er ist ja strafversetzt worden nach Berlin, muss man noch dazu sagen. Ursprünglich war er in Frankfurt stationiert, im IG Farbenhaus, da ist jetzt die Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurts drin, auch ein Nazi-Bau. Und da war früher, waren alle US-Geheimdienste eigentlich stationiert und auch, glaube ich, die militärischen Headquarters, also die Kommandozentrale der Streitkräfte saßen da. Und mein Vater kam erstmal nach Frankfurt. Da gibt es auch so ein paar Geschichten aus der, ich weiß jetzt nicht, wie die Straße im Rotlichtviertel heißt, aber da wurde mir auch so ein paar Geschichten erzählt. Und dort hat er relativ schnell eben ein deutsches Fräulein kennengelernt und hat ein bisschen naiv, das war er auch, hat dann wohl die Telefonnummer, und zwar seine geschäftliche Telefonnummer, dieser jungen deutschen Frau gegeben. Und die hat mal angerufen und er war jetzt nicht im Büro gewesen in dem Moment, sondern sein Chef. Und das hat dann fast zu so einem Disziplinarverfahren geführt. Und zur Strafe wurde er dann nach West-Berlin versetzt. Das hat mein Vater nie als Strafe, glaube ich, gesehen, denn das war natürlich viel, viel interessanter. Und in West-Berlin, aber vor allen Dingen in Ost-Berlin, und das wusste ich auch nicht, Ost-Berlin war kulturell dem Westen eigentlich überlegen. Da war das Brechtsche Theater, ja, und die Oper, und die sind da hingefahren und immer über die Grenze mit so einem, mein Vater hat sich in Roten Osten Healy Sprite gekauft, so ein Cabrio-Flitzer, und da sind die dann einfach rübergefahren, total verbotenerweise. Ne? Also das habe ich in allen Briefen, die ich noch gefunden habe aus der Militärzeit, da ein paar Sachen aufgehoben, stand immer drin, do not cross the border, the Soviet zone. Haben die immer gemacht.
Aber da gab es noch keine Mauer, keine Grenze, in dem so intensive Grenzkontrollen gab es da einfach noch nicht.
Nee.
Aber mit so einem Cabrio, und aber halt wahrscheinlich nicht in Uniform, aber schon ganz schön auffällig eigentlich.
Ja, total. Total.
Riskant.
Total. Also auch wieder naiv irgendwo, ja. Oder frech. Ich glaube, das hat ihm auch Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Das ist ja dann so ein bisschen, ja, was ja, mutig ist oder.
Die Grenzen auszutesten. Aber wenn er da für die ASA, also das war ja Geheimdienst, ja, auch wenn es keine jetzt wirklich verantwortungsvolle Position war, da zu übersetzen. Was hat er da überhaupt übersetzt?
Ja, das waren, also ich glaube, Telefonverbindungen der DDR, damals liefen auch noch viel über Richtfunk, die wurden abgehört und die haben hauptsächlich politische Telefonate abgehört, und zwar so vom ZK, SED-Sachen, also von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dort. Honecker wohl nicht, ja, der war ja noch zu jung wahrscheinlich damals, aber und so auf so einem, vielleicht auch nicht die, Bill Brinker, der auch interviewt wurde im Film, der damals mit meinem Vater in Berlin stationiert war, meinte, es war nicht so die absoluten, es war nicht Walter Ulbricht oder sowas, sondern es war so ein bisschen drunter. Die wollten halt alles wissen. Ich fand damals interessant, als ich den Bill interviewt habe, der sich auch so ein bisschen bedeckt gibt im Interview, weil die alle ein bisschen, ja, die sind, glaube ich, die haben eine Schweigepflicht, die sie noch einhalten müssen. Aber mir ist schon gleich, als ich dann erfahren habe, dass es diese Einheit gab und dass die da den Osten abgehört haben, da habe ich mir schon gesagt, und das war ja vor Snowden, habe ich gesagt, okay, wenn die den Osten abhören, welche Einheit hört dann den Westen ab? Das muss ja genauso interessant sein zu wissen, was der Adenauer denkt.
Haben sie sicher auch gemacht, ja.
Ja.
Da.
Also nicht diese Einheit, da habe ich ja
gefragt. Das war ein anderer Vater.
Ja, das war ein anderer Vater, genau.
Aber könnte es sein, dass die Stasi von der Vergangenheit von deinem Vater wusste bei der ASA und deswegen ihn vielleicht auch ins Visier genommen hat?
Kann sein, dass er irgendwie eine Namensliste oder sowas, die waren ja sehr, sehr gut. Also das habe ich ja auch im Verlauf der Recherche und so weiter, wo ich da immer tiefer reingegangen bin, habe ich ja wirklich so eine Art Respekt für die Auslandsspionage der Staatssicherheit bekommen. Die waren ja wirklich besser. Die waren einfach besser. Also gerade was dieses Human heißt es, also Human Intelligence angeht, da waren die wirklich gut, weil die hatten einfach auch überzeugte dann Kommunisten oder also ja, sagen wir mal, ideologisch überzeugte Mitarbeiter dann. Und da waren sie den Amerikanern überlegen, die ja immer nur mit Geld damals, wie heute, Fragezeichen, versucht haben, an Informationen zu kommen. Ne?
Und wie haben die es gemacht? Dann die Stasi, Human Intelligence, also die haben dann die richtigen...
Die haben also zum Beispiel den Teufelsberg, der dann später eben eine große Abhörstation wurde, auch, glaube ich, Teil des Echelon oder Echelon-Programms, was ja auch jetzt immer noch... ziemlich aktuell ist. In Bad Aibling steht ja auch noch so eine Anlage, die jetzt vom Bundesnachrichtendienst betreut wird, aber unter Anleitung von ein paar amerikanischen Fachleuten natürlich. Dieser Teufelsberg, der war ja auch da gab es auch Maulwürfe eben von der Staatssicherheit, die da dann wertvollste Materialien sozusagen dann an den Osten und natürlich nicht nur an die Stasi, sondern die war ja dann nur ein Helfershelfer vom KGB, dann weitergeleitet haben.
3000 Seiten Stasi-Akten zu lesen, das stelle ich mir schon auch als einen harten Job vor, aber diese Sprache, die du vorhin schon angesprochen hast, auch, das ist eine ganz spezielle Ausdrucksform auch. Was kannst du darüber sagen? Was ist da so besonders dran oder was macht es auch mit einem?
Ja, das ist natürlich gutes Beamtendeutsch zum einen, aber auch von sehr, sehr vielen Abkürzungen durchsetzt. Deshalb war es für mich wichtig, so ein Handbuch zu haben, wo ich diese ganzen Abkürzungen, weil es gibt unglaublich viele Abteilungen und Kürzel und die alle zu behalten, das ist also so ein Heft, weil ich denke mal, ich weiß nicht, von der Stasi-Unterlagenbehörde wird es rausgegeben, es mögen bestimmt 60, 80 Seiten sein von lauter komischen Abkürzungen und so. Ja, die Sprache ist ja auch differenziert zu betrachten und zwar gibt es dann die Einschätzungen von den, sagen wir mal, hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern. Und dann gibt es die Berichte von den IMs, also von den inoffiziellen Mitarbeitern. Da gibt es halt Unterschiede. Der eine schreibt kurz und knackig, weil er das vielleicht schon öfters gemacht hat. Und der andere verliert sich in ewigen, detailreichen, nichtssagenden, und das fand ich ganz interessant, da steht dann immer noch mit Kugelschreiber, manchmal noch so daneben von dem Oberst oder sowas, zu viel Geschwafel oder ja... Und? Na und? Fragezeichen. Und aber der eine IM-Doktor, der hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben. Der dachte halt, je mehr Material ich liefere, desto besser. Und hat sich dann da wirklich in literarischen Ergüssen da so wirklich, ja, sehr anstrengend zu lesen. Also sehr, sehr anstrengend zu lesen. Ich habe immer Kopfschmerzen gekriegt nach ein paar Stunden.
Und irgendwelche Erkenntnisse oder sonst wie... kann man da ja dann auch nicht viel draus ziehen. Oder ist da auch dann so ein bisschen Alltagsbeobachtung, wo dann noch was anderes, was andere Zeitzeugen nicht erzählen können?
Also ganz besonders toll fand ich die Beobachtung von irgendeinem IM, ich weiß nicht, als die amerikanische Reisegruppe der Studenten, alle so 18, 19, 20 Jahre alt, drüben waren, hatten die ein Spielgerät dabei, der kannte das Wort nicht, so eine Wurfscheibe, fliegende Untertasse in Klammern. Das war ein Frisbee. Da muss man erstmal drauf kommen. Und da gab es so einige merkwürdige Sachen. Oder mein Vater hat dann zum Beispiel für Freunde, die dann aber IMs waren, Filme mitgenommen, weil Filme zu entwickeln in der DDR war gar nicht so leicht und auch sehr, sehr teuer. Das ist auch wieder so eine naive Sache. Da kriegst du dann von einem DDR-Bürger so ein paar Filme mit, ja, und die sollst du dann rüberbringen und entwickeln und dann wieder zurückschicken. Das hätte ja auch ein Test sein können. Die haben ja oft auch so Testläufe gemacht mit irgendwelchen Booten und so weiter. Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht und dann sehr schnell auch wieder zurückgeschickt und das war dann schon hochverdächtig. Wie kann jemand, weil die hatten ja keine Vorstellung, wie es hier drüben ist, wie kann jemand so schnell und in so guter Qualität aus einfach nur seinem Büro, weil er hat es ja vom Büro wieder abgeschickt, diese ganzen Farbfotos entwickeln und ihm schicken. Das war alles, also da war quasi alles verdächtig, ob du jetzt irgendwie braune Schnürsäckel gehabt hättest an den Schuhen, dann warst du wahrscheinlich Faschist. Ich weiß es nicht.
Da haben wir vielleicht jetzt die Gelegenheit, auch eine kleine kurze Tonspur aus dem Film zu hören. Da ist nämlich die Akte Christine und Eric Ash. Nee, die Akte Christine. zu hören. Da geht es um deine Mutter, Christine.
Ja, und ich glaube, ich lese auch aus der Akte vielleicht
genau,
vor.
Genau, du liest aus der Akte vor. Genau, da haben wir hier nochmal ein Beispiel aus dem Film.
Daten, Moment, 85.
Ja. In der Familie macht er eher einen gehemmten Eindruck, beziehungsweise sein Verhalten in Gegenwart seiner Frau, die politisch desinteressiert und typisch amerikanisch ist, unterscheidet sich von dem...
Super.
Unterscheidet sich von dem, wenn er unter seinen Studenten oder an der Uni ist. Dort blüht er praktisch auf. Er ist in Tübingen bekannt wie ein bunter Hund und wird auf der Straße ständig angesprochen.
Das ist klar.
Das ist auch genervt. Der A-Punkt ist sehr an der DDR interessiert und verfügt schon über längere Erfahrungen. Er wird als sehr freundlich, charmant gegenüber Frauen, in keiner Weise überheblich und sehr kommunikationsfreudig eingeschätzt und lebt einfach. Das finde ich schön. Er lebt einfach.
Er lebt einfach. Zitat aus der Stasi-Akte von Robert Ash, dem Vater von Eric Ash, über den er jetzt einen Film gemacht hat namens Deckname Pirat. Tübingen-Premiere am Freitagabend im Kinomuseum, 20.15 Uhr. Der Regisseur ist anwesend. Deine Mutter, auch Teil eben der Akte, die hat dich sehr unterstützt, auch jetzt bei den Dreharbeiten oder bei den Recherchen, oder?
Genau, wenn ich jetzt sozusagen Sherlock Holmes war, war sie Watson. Die kam immer wieder mit so kleinen Fundstücken an. Das Tagebuch hat sie mir mit spitzen Fingern so überbracht und und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in seinem alten Büro, mein Vater hatte mehrere Büros mal in Tübingen, also ist immer wieder umgezogen und manchmal blieb im Keller halt was liegen und meinte er, schau doch nochmal da im Keller nach. Und so bin ich überhaupt auch auf diese 280. Division der ESE gestoßen, weil da war nochmal eine Kiste mit diesen ganzen Briefen und mit anderen Dokumenten von der Armeezeit und so weiter. Die hat also da unterstützt. Ne? Aber so wie es ja immer so ist, wenn der Sohn mit einer neuen Filmidee ankommt, heißt es erstmal ja, ja, ja. Ja. Oder dann wird man erstmal so ein bisschen ausgelacht oder so. Und so, meinst du wirklich, dass du das machen willst? Und so. Und ich so, ja, so was Kleines schon. Und dann wurde das aus dem Kleinen ja mal was Größeres. Aber das ist richtig, die war immer mit dabei und die hat immer zwar versucht, mich zu bremsen, weil ich ja teilweise dann durch meine ganze Lektüre, ich habe ja dann nur noch Stasi oder Spionage oder Geheimdienstbücher gelesen und so weiter und habe die Verhaltensmuster studiert von so Leuten und wie das so ablief und habe auch versucht, die Perspektive der Stasi einzunehmen, dass eben das, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich wurde gerade fotografiert und ich habe einen Kugelschreiber in der Hand und ich muss ihn mal kurz weglegen.
Die Mutter hat
gebremst. Ja, die hat mich immer mal wieder gebremst, sie konnte sich jetzt nicht vorstellen, dass mein Vater wirklich ein Spion war. Und ich habe das immer versucht, einfach des Films wegen. Aber das unterscheidet eben jetzt diese aktuelle Filmversion von der anderen, dass es eigentlich jetzt im Film schon klarer wird, dass das in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht der Fall war. Beweisen kann ich es jetzt nicht. Letzten Endes, weil alle Anfragen beim BND oder beim CIA sozusagen, die kamen unbeantwortet, die blieben unbeantwortet, was ich sehr schade finde. Es hätte mich schon interessiert, weil ich gehe einfach davon aus, dass wenn ein Amerikaner, der auch nicht nur in die DDR jedes Jahr reist, sondern auch ein- oder zweimal im Jahr in die USA, wenn in seinem Reisepass 22 oder 24 Stempel sind aus der DDR. Und der muss da bestimmt ein paar, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, so ein paar strange Blicke kassiert haben da bei der Einwanderungsbehörde da, also am Zoll oder wenn er da eingereist ist eben. Ja.
Da haben die bestimmt auch eine Akte und da im Gegensatz zur Stasi, die aufgelöst ist und jetzt eben freigegeben, bleibt das noch Jahrzehnte unter Verschluss wahrscheinlich, ja?
Ja, das...
Also auch wenn die Personen tot sind, dann hat es immer noch einen Wert für die nationale Sicherheit, ist zumindest deren Argumentation, oder?
Wie ist denn das überhaupt mit der Freigabe? In die FBI-Akten durfte man nach 25 Jahren einsehen. Gibt es sowas auch für CIA-Akten beispielsweise?
Ich glaube schon. Es kann aber jetzt sein, dass es, also ich habe von der magischen Zahl 50 Jahre gehört und das war auch so mein Argument, als ich bei der NSA war. Aber bei solchen fortlaufenden Aktionen, und offenbar, danach kam ja Snowden, war das der Fall, da wird dann keine Ausnahme gemacht. Obwohl, ich habe ja auch im Interview zu dem Dr. Hatch von der NSA, dem NSA-Historiker, der selber auch Linguist war, der war aber besser beim Einstellungstest. Der durfte Russisch machen. Und das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich bin sicher, dass es keiner hört drüben. Obwohl, das wird ja im Internet hier gezeigt. Egal, ausgestrahlt. Naja, der war jedenfalls in der Türkei stationiert.
Das hattet ihr nur im quasi hinter vorgehalten.
Ja. Na, ich habe ihn so, ja, der meinte, ja, aber das würde er jetzt nicht so gerne im Film haben. Er hat dann aufgehört und ist dann Historiker eben geworden.
Ja. Und jetzt hat er das NSA-Museum oder was, ne, war das?
Ja.
Die Szene war da gedreht, ja.
Genau, das ist das NSA-Museum, der einzig frei zugängliche Ort im Umkreis von wahrscheinlich ein paar Kilometern. Aber man fährt an diesem verspiegelten Bau halt vorbei und wir haben auch überlegt, ah, sollen wir rausfilmen oder so. Aber wir haben dann gedacht, das ist relativ am Anfang der USA-Reise, wir haben noch ein paar nette Stationen vor uns, lassen wir das lieber und spielen einfach mal mit. Und wir haben ja, wir kriegen ja dann auch so, man kriegt ja so Footage-Material, also Videomaterial gestellt. Das ist das gleiche Material, was man auch in der Tagesschau rauf und runter oder im Heute-Journal, in den Medien halt einfach. Das ist halt so ein Pool an Material und das nimmt man dann besser.
Wie die sich gerne dann präsentieren in der Öffentlichkeit. Das ist alles sehr gesteuert.
Ja, natürlich.
Also richtige, echte Fragen kann man da nicht stellen.
Nee, aber ich hatte ja ich habe die Fragen ja im Vorfeld hingeschickt und hatte ja eigentlich gehofft bei der NSA und ich war ganz begeistert, dass wir zur NSA dürfen und ich habe ja eben spekuliert, weil das über 50 Jahre her ist, dass man daher dann mal vielleicht so mit ein bisschen Abstand dann so einfach mal drüber reden kann, so unter uns. Und die Fragen, kamen auch nicht zurück. Ne? Wir haben die geschickt und die meinten, ja, alles in Ordnung, alles okay. Und dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wenn die Fragen okay sind, dass die dann auch beantwortet werden. Es kam aber ein bisschen anders.
Und aus dem Kapitel hast du also wenige Infos, aber doch auch kam auch Neues raus über dann das Wendemuseum oder so. Ne?
Genau, das war ein großer Zufall. Das Wendemuseum in Los Angeles ist eigentlich so das führende Museum für alles, was ja hinter dem eisernen Vorhang so hervorgebracht wurde, an Kunstwerken, an Comics, an Schallplatten, die sammeln alles. Alles zur DDR, Hauptfokus liegt auf der DDR. Ich glaube, sowas gibt es in der Form gar nicht in Deutschland. Das muss dann erstmal ein Amerikaner machen. Und alles mit Spenden, der Justin Jampol ist ein absoluter Tausendsasser, würde ich mal sagen, der ein Organisationstalent. Der hat mittlerweile 3 Lagerhallen voll mit dem Zeug, 3000 Fahnen aus der DDR, Originalarchitektur, Baupläne von irgendwelchen großen Gebäuden in Berlin. Das lagert da alles und das archiviert er alles für die Nachwelt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wir sind da hingefahren mit einem anderen Protagonisten, auf den ich vielleicht später nochmal kommen will, Alan Ronay. Das ist auch so eine unglaubliche Geschichte. Nebenbei gesagt, das ist ein enger Freund von Jim Morrison gewesen, wie ich dann daraus gefunden habe. Hat mir mein Vater nie erzählt, bin ich ein bisschen böse im Nachhinein, weil ich habe mich ja schon früher für Film und Musik interessiert. Habe immer gefragt, kennst du in Amerika irgendwie nicht jemanden, der irgendwie so ein bisschen was mit Film zu tun hat? Aber dieser Alan Ronay wäre es halt gewesen. Und im Wendemuseum meinte dann der Justin Jampol, ja, das ist ja was für ein Zufall, der hat einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der ist auch in dieser Einheit gewesen, auch in Berlin. Wie sich dann rausstellte, haben sie sich nicht gekannt, weil der kam irgendwie einen Monat nach meinem Vater dorthin und den haben wir dann einfach angerufen. Und das war dann sozusagen der Zeuge, der hatte keine Angst davor, der hat es einfach erzählt, was die da gemacht haben und war ich natürlich sehr dankbar.
Und was war mit dem Alan Ronay?
Alan Ronay ist eben auch ein Militärkumpel quasi aus dieser Zeit in Berlin, der war aber nicht in dieser Einheit, sondern weil er halb Franzose ist und perfekt Französisch konnte, wurde der so als Übersetzer auf der Generalsebene, weil es waren ja die 4 Siegermächte sozusagen, die Franzosen waren ja auch da, obwohl ich sag jetzt lieber nichts. Die waren jedenfalls auch da und der war irgendwie dort Übersetzer. Und die kannten sich, die haben sich vom ersten Tag an gut verstanden und haben auch ein paar legendäre Partys veranstaltet. Die haben sich so ein Boot gemietet, sind über den Wannsee und so geschippert. Und und der Kontakt ist halt leider abgebrochen. Als mein Vater zurückging, ist Alan auch zurückgegangen. Alan ist an die UCLA-Universität in Los Angeles gegangen. Richard, korrigier mich, ja, die sitzen da, glaube ich, ne, ja, und hat Film studiert. Und er war eigentlich schon fertig mit dem Film, ein großer Cineast, also ein Liebhaber des Kinos und ist dann, hat dann seinen Professor gefragt, obwohl er schon fertig war mit dem Studium, ob er sich noch in die Vorlesung, die eigentlich Filmvorführungen waren, reinsetzen kann. Und da fiel ihm ein Mensch auf, der saß immer alleine, und zwar in der ersten Reihe mit so einem Kapuzenhoodie. Den gab es damals wohl auch schon, Mitte, Anfang der 60er oder sowas, und saß da. Und als der Film dann vorbei war, also er ist immer, als der Abspann lief, ist dieser Typ aufgestanden und verschwunden. Und er fand er so interessant und hat sich dann irgendwann mal neben den gesetzt. Und dann kam sie ins Gespräch, ja, hi, I'm Alan, hi, I'm Jim. Und Jim hatte gerade Stress mit seiner Freundin und musste dann irgendwie, brauchte eine neue Bleibe für ein paar Tage oder ein paar Wochen, und ist dann beim Alan eingezogen, und die haben sich halt angefreundet, und der Jim hat fantastische Gedichte geschrieben. Und Alan meinte dann so zu ihm, also jetzt gibt es ja immer nur wieder, das hat uns Alan im Auto erzählt, als wir vom Museum zu ihm nach Hause gefahren sind, weil ich ihn gefragt habe, wie war denn das eigentlich mit Jim, wie habt ihr euch kennengelernt und so. Und dann hat Alan ihm gesagt, ja, deine Gedichte sind so schön, aber wusstest du, dass in Frankreich Leute gibt, die singen diese Gedichte auch? Und mit, echt? Ja. Dann hat er angefangen zu singen, aber er muss eine furchtbare Stimme gehabt haben. Und Alan meinte, du brauchst irgendwie Hilfe, du brauchst einen Lehrer oder sowas. Und dann hat er sich darum gekümmert, und irgendwie in diesem ein paar Wochen oder ein paar Monate später, glaube ich, gab es dann diesen berühmten Spaziergang Venice Beach, da haben die sich dann alle kennengelernt, ne, die. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und ja, Alan Ronay wäre noch so jemand, den ich auch noch gerne porträtieren würde. Dem geht's leider gesundheitlich nicht so gut. Der hat so ein Lungenemphysem und ist früher immer viel nach Frankreich gereist. Aber der müsste jetzt mit einer Sauerstoffflasche verreisen und bräuchte dann eigentlich noch so Leute, Betreuer. Ich traue mich halt nicht, den zu fragen. Aber der Typ war dann in Hollywood tatsächlich, hat für ein Kopierwerk gearbeitet, hat George Lucas die ersten Filmrollen spendiert, als der noch irgendwie Student war. Der hört einfach nicht auf. Ich habe ihn dann auch gebeten, dann als wir im Auto saßen, Alan, mir reicht's, ich kann nicht mehr. Also der hat erzählt, ja, Harrison Ford, ein super Schreiner, der hat einen so schönen Schrank da gebaut. Und ich so, ja. Weil ich bin ja irgendwie schon, also das ist dann halt einfach so surreal irgendwann. Dieses Name-Dropping, also das war dann irgendwann fast zu viel für mich.
Zurück zu seinem eigenen Film, ja. Zurück nach Tübingen vielleicht auch, ja, ne, wo dein gerne. Vater ja sehr bekannt war. Also welche Erinnerungen hast du eigentlich an ihn? Ne, weil das eine ist ja hier jetzt die Story, und das andere ist, wie war er hier?
Also ich würde jetzt mal eine Gegenfrage gern stellen an den Richie, der jetzt auch ja im Studio hier dabei ist. Kennst du meinen Vater auch so ein bisschen? Was für einen Eindruck hatte er denn auf dich gemacht?
Na, er war halt immer dieser offene Typ. Wir haben ihn ja hauptsächlich auf den Partys in der Studobar getroffen, wenn wir da als 18-Jährige oder so ein paar Bier trinken wollten. Dann war da dein Vater anwesend, was für dich vielleicht nicht ganz so einfach war wie für uns, weil wir fanden ihn natürlich cool, und der hat natürlich auch mal die ganzen Mädels um sich. Das ist völlig richtig, ja.
Viel mehr, also ganz anders als ich. Ne? Ich stand ja mit den Jungs dann da.
Ja, mit mir zum Beispiel, genau. Ganz genau, ja. Nee, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der uns eigentlich Bier spendiert hat, aber ich glaube, er hat es nicht getan. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn drum gefragt hatten, weil wir ja Selbstversorger waren auf so Partys, meistens heimlich im Rucksack.
Genau.
Aber in der Tat, nee, auch immer fröhlich, immer im Mittelpunkt des Geschehens auf jeden Fall.
Ja. Ja, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Ich habe ihn auch als Sportler in Erinnerung, und zwar als jemand, der einem keinen Zentimeter Raum schenkt. Wir haben erbittertste Tischtennisduelle uns geliefert auch. Ich bin extra auch in den Verein gegangen, meine Zeit lang, zum SV, um mein Spiel zu verbessern. Es hat aber nicht gereicht. Mein Vater hat mich nie gewinnen lassen. Obwohl ich wahrscheinlich technisch besser war als er, hat er doch eine Sache einsetzen können, das hatte ich damals noch nicht drauf, nämlich Psychologie. Der hat mich immer zum Lachen gebracht. Und ich konnte einfach nicht gewinnen. Also im Sportlichen war er sehr ehrgeizig. Das deckt sich dann auch mit Sachen, die ich in seinem Tagebuch gefunden habe, als er total stolz war, dass er bei dem Rettungsschwimmerwettbewerb damals irgendwie den dritten Platz oder sowas gemacht hat, oder den zweiten oder den ersten, ich weiß nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Mein Gedächtnis ist dann auch nicht mehr das Allerbeste.
Bei so vielen Details.
Genau, das vermischt sich dann auch.
Aber oft ist es ja auch manchmal anders, ne? In der Öffentlichkeit hier der Mädchenschwarm, auch Jungenschwarm sozusagen, ja, immer fröhlich und freundlich, und zu Hause kann die Rolle ja auch anders sein.
Nee, zu Hause war er genauso, nur zu Hause, also sozusagen das Zuhause hat er als, ja, wie sagt man im Sport, dieses Becken genutzt, das Regenerationsbecken, glaube ich, ist es. Da hat er gerne geschlafen auch und hat so seine Auszeiten. Da war er jetzt nicht so immer auf 180. Aber ich kann mich noch erinnern, das war in den 90er Jahren, da mussten wir noch ein paar Geschenke einkaufen an Weihnachten. Und ich habe den Fehler gemacht, ich bin mit ihm zusammen in die Stadt gegangen. Und das war furchtbar. Weil wirklich alle 10 Meter kam, hey, hallo Bob, hey, wie geht's? Ja, und dann war es nicht nur so ein Hallo, wie geht's, sondern daraus entspann sich dann so ein kleineres Gespräch. Wir hatten es aber eigentlich eilig. Und der war wirklich sehr bekannt in Tübingen, weil er auch lange da war. Ich meine, der ist ja 1964 dann das erste Mal hierher gekommen. Es gab nur zwei kleine Unterbrechungen, wo er nicht in Tübingen gelebt hat. Das war zum einen, als ich in Kansas dann auf die Welt kam, Anfang der 70er. Da war er 2-3 Jahre mal drüben. Und dann musste er, nachdem er als DAI-Direktor geschasst wurde, 1977, noch ein Jahr nach Blaubeuren mit der Familie ziehen. Und dort hat er an der Ursprungsschule Englisch unterrichtet. Ursprungsschule ist bekannt als Basketball-Internat, muss man noch dazu sagen.
Geschasst worden? Also gab es da Eklat, Konflikte im DAI?
Ja, nicht mit dem DAI, sondern mit der USIS, mit dem United States Information Service, die da für das Programm mitverantwortlich waren. Obwohl sie nur einen ganz geringen Anteil an finanzieller Unterstützung dazu beigetragen haben, aber die haben dann halt zum Beispiel Hefte oder irgendwelche Bücher oder Broschüren halt gespendet, hatten aber ganz viel scheinbar noch mitzureden. Und mein Vater hat leider nicht so ein Programm gemacht, wie sich die USIS vorgestellt hat.
Aber das haben sie der Nachfolger doch sicher auch nicht getan. Also Lawrence wird doch da, das ist ja auch ein Altlinker.
Genau, das hat sich aber dann auch geändert, denn mittlerweile spielt nach diesem Zwischenfall, da gab es keinen großen Stunk, Max Gökler war da irgendwie der alte Regierungspräsident, glaube ich, der war ja auch irgendwie da mit dabei und so. Auf jeden Fall, das gab so einen Stunk, weil die USIS hat meinen Vater gefeuert, ohne dem DAI Bescheid zu sagen eigentlich. So habe ich das jetzt in Erinnerung. Und das hat er dann wiederum zur Folge, dass dann, glaube ich, das DAI die weitere Zusammenarbeit mit der USIS beendet hat. Sozusagen haben die jetzt auch nichts mehr mitzureden und das ist ja auch, die Ute Bechdolf macht ja ein tolles Programm. Der ist es ja auch zu verdanken eigentlich, dass der Film überhaupt jetzt in Tübingen gezeigt wird. Und das ist schon...
Und im Endeffekt ist durch die Kündigung am DAI erst dann die quasi Ersatzleidenschaft Ostreisen quasi zustande gekommen, dass er da dieses Austauschprogramm leiten konnte mit der Tafts-Uni?
Genau, dann war er wieder an der Tafts-Uni und er wollte eben den Studenten nicht nur das eine Deutschland, sondern auch das andere vermitteln. Und dann häuften sich die Reisen. Und 1978 sind die dann das erste Mal, oder 79 sind sie das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden, auf einer Bahnfahrt. Auch das ist in der Akte enthalten. Da schreibt jemand, da war der Amerikaner Asch. Und der hat die ganze Zeit die Leute ausgehorcht im Gespräch. Die ganze Zeit Informationen aus, der wollte alles wissen, alles, über die größeren Zusammenhänge, die privaten Sachen und sowas, einfach nur so im Gespräch, höchst verdächtig.
Bist du auch mal dabei gewesen im Osten?
Ja, aber erst nachdem die Mauer fiel. Ich bin leider zu spät mitgereist, denn die sind immer zu einem Zeitpunkt gefahren, wo Schule war, konnte ich nicht.
Du hast hunderte von Stunden Material gehabt, musstest das in Form bringen, hast deine Form dann gefunden, nachdem du es einmal umgeworfen hast. Aber wie kamst du dazu, diese Animationsgeschichten mit einzubauen? Was kannst du dazu vielleicht noch sagen?
Ja, wichtig war für mich eben, dass es nicht so ein bleischwerer Film wird. Wichtig war auch, in irgendeiner Form, und zwar in Form eines visualisierten Kopfkinos vielleicht, meine Eindrücke irgendwie zu verarbeiten und sichtbar zu machen. Und deshalb, auch weil Agenten-Stories ja gerne auch mal so zum Sujet bei Comics oder so verwendet werden, schien mir das eine bessere Lösung, als jetzt die Guido Knopp'sche Lösung zu machen, wo man dann eine Großaufnahme von der Hand sieht, die irgendwas unterschreibt oder so einen Vertrag. Oder sogar noch schlimmer, irgendwelche Kumpels auszustatten als Agenten und da irgendwas zu faken. Da fand ich das ehrlicher einfach so totale Fantasie-Comic, ja.
Kommst ohne Schlapphut aus, fast.
Ja, fast, ja.
Ein weiterer Punkt, den wir noch kurz ansprechen können, ist die Musik.
Ja.
Ist ja auch immer schon atmosphärisch wichtig für jeden Film. Da hast du auch eine befreundete Lösung, eine Tübinger Lösung gefunden sogar, ne?
Ja, das war mir auch ganz wichtig. Es gibt natürlich in München, wo ich auch lebe oder wo ich lebe, ich bin ja nur so ein Wochenend-Tübinger und auch nicht jedes leider. Da gibt es natürlich Filmkomponisten en masse, wie Sand am Meer, und die komponieren aber auch so wie Sand am Meer. Jedes Sandkorn sieht gleich aus. Und mir war es wichtig, dass die Musik so wie der Protagonist aus Tübingen kommen. Und durch einen Zufall war ich mal auf dem DIY Dub Club Konzert und habe einen gewissen Rick Newton kennengelernt und Carsten Bauer, die zwei von drei Bandmitglieder darstellen von diesem DIY Dub Club. Leider spielen die gar nicht mehr so viel. Rick Newton ist in Tübingen auch bekannt als Red Eyed Rick, hat auch einige Konzerte gegeben, glaube ich, in letzter Zeit. Und den habe ich dann mal so drauf angesprochen. Der war da ganz offen. Wir sind auch befreundet. Und meinte, ja, das können wir machen. Und dann haben die wahnsinnig viele Tracks produziert. In dem Film ist ja auch wahnsinnig viel Musik. Ich musste neulich die Musikliste schreiben. Ich glaube, es sind 49 Titel oder so. Was echt ungewöhnlich ist bei einem Film. Normalerweise sind viel, viel weniger. Das hat denen aber, glaube ich, auch Spaß gemacht. Und der hat dann eben andere Tübinger Musiker zusammengetrommelt, die Theatermusiker sind zum Beispiel. Aber auch der Wolfgang Lindenfels zum Beispiel, der ist Saxophonlehrer an der Musikschule hier, der eine ganz, ganz viele tolle alte auch Saxophone hat, verschiedenste Typen und sowas, weil wir wollten jetzt ja nicht so einen klinisch sauberen Hollywood-Soundtrack unbedingt haben, sondern es sollte auch ein bisschen anders sein, so wie mein Vater auch so ein bisschen anders war und so wie ich vielleicht auch ein bisschen anders bin. Und dann haben die einfach munter darauf losproduziert und ja, ich habe auch so ein, zwei Stücke da drin verbraten, weil ich auch so hobbymäßig als Bedroom-Producer aktiv bin, kann das leider nicht ganz ausleben. Und so ist eigentlich ein sehr unterschiedlicher, schöner Soundtrack entstanden, auferstanden aus Ruinen. Beispielsweise wurde vom Ernst-Bloch-Chor gesungen und aufgenommen. Ich hoffe, der kommt dann auch am Freitag, würde mich total freuen. Einige von den Musikern habe ich auch nie kennengelernt. So. Die Aufnahmesituation ist auch noch ganz toll gewesen, halt im Privatraum beim Rick im Schlafzimmer, weil da die Matratze war, die das ganz gut gedämmt hat. Da haben die dann gespielt. Bernhard Mohl ist auch noch ein Theatermusiker hier, der den Bulgarien-Track geschrieben hat. Das sollte dann so ein bisschen balkanmäßig rüberkommen. Und da bin ich total happy. Und sollte ich nochmal einen Film machen, ich weiß, wo ich hingehen müsste.
Hätten wir nicht so viel gelabert, hätten wir auch noch ein paar Songs hören können, ja, in der Stunde.
Bitter.
Aber ja, wann hat man schon mal die Gelegenheit hier, den Filmemacher so ausführlich in die Mangel zu nehmen? ein letzter Punkt, ZDF, kleines Fernsehspiel. Also die Fernsehverwertung steht, die wollen es natürlich. Aber als Dokumentarfilmer will man natürlich nicht nur die eine Plattform, sondern am liebsten auch die andere. Wie ist es dir damit ergangen?
Ja, das ist so dann die Sache, die mich jetzt eigentlich die letzten Monate auch jetzt nicht so erfreut hat eigentlich. Denn da fehlt ja so ein bisschen der Mut von verschiedensten Verleihern, den überhaupt, sich überhaupt, oder die Zeit oder ich weiß nicht was, den überhaupt anzuschauen. Oder man bekommt dann gesagt, ja, das ist halt ein sehr schöner Film, aber es ist Fernsehen. Und ja, ich finde halt einfach, der Film, der hat schon seine Berechtigung und deshalb machen wir das jetzt in Eigenregie quasi. Wir bauen jetzt so eine, wir gucken einfach punktuell, wir machen das ganz anders als sonst. Ein Film, der halt erscheint mit 40, 50 oder noch mehr Kopien, alles an einem Wochenende. Wir machen das tröpfchenweise und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die DVD, da habe ich auch was geplant, eine bisschen andere Vermarktungsstrategie vielleicht, mit Buchhändlern zusammenzuarbeiten, dass man Lesungen zur DVD macht, mit Musik im Hintergrund, wo aus der Akte vorgelesen wird, wo ein bisschen diskutiert wird drüber. Ich glaube einfach, ich musste mich erstmal erholen von diesem Gewaltakt und jetzt ist es an der Zeit, wirklich da ein bisschen auch was zu machen und da ist man natürlich selbst gefordert. Das ist nicht die bequeme Lösung, ist, wenn man einen Verleih hat, aber ich bin mir auch sicher, dass ein Verleiher nie den Job so gründlich und mit so viel Liebe machen würde, wie wenn wir das oder ich das jetzt in die Hand nehmen würde. Also nächster Punkt ist jetzt ein paar andere Städte zu bespielen, dann fürs Weihnachtsgeschäft die DVD zu machen, vielleicht im Oceander was Kleines zu machen oder den Film, wenn sollte es jetzt vielleicht irgendwie ausverkauft sein am Freitag, dann lasse ich auch gerne mit mir reden und dann können wir das Ganze nochmal wiederholen. Tübingen ist, wie gesagt, die wichtigste Abspielstätte für mich.
Und da läuft die Tübingen-Premiere am Freitagabend 20.15 Uhr im Kinomuseum. Deckname Pirat von und mit Eric Esch. Vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte.
Ich danke. Hat total Spaß gemacht. Das ist super.
Wenn du wieder was am Laufen hast, bist hier gerne willkommen.
Ich melde mich. Genau.
Das war der offene Sendeplatz am Donnerstagnachmittag im Studio. An der Technik und an Mikros waren Richard van Es, Mats Alexander und Eric Esch. bedanken uns fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit dem weiteren Programm. Wenn ihr live dabei seid, geht es jetzt gleich mit dem Richie weiter und Grabräuber FM. Da bleibt der Eric auch im Studio noch und dann reden die beiden über Musik, nur noch über Musik und spielen das. Vielleicht bringt er da noch ein paar Songs unter. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Oase am Neckar. Das ist relativ am Anfang im Film. Ne? Ja.